wenn du es nackt fährst, kannst du damit wirklich richtig Sport fahren. Also nicht Mailin nackt, lacht, belacht bei nackt. Also nicht du kannst nackt fahren, sondern das Rad soll ohne Taschen sein. Das meinte ich mit nackt.
Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Mailin, beim letzten Mal haben wir doch die Petition unterstützt Richtung Anhänger, also die gegen die Verschärfung von Regeln oder für Regeln für das Betreiben von Fahrradanhängern. Kannst du dich erinnern?
Ich erinnere mich, ja.
Und jetzt ist irgendwie das noch krasser geworden. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, oder ich kriege manchmal Nachrichten vom Postillon. Kennst du den?
Ja, das ist diese Satire. Seite mit Satire und Verarschung, genau, und so.
Ein bisschen wie Titanic in Social Media. Und da habe ich eine Nachricht gekriegt, ich habe wirklich gedacht, die kommt von denen oder von die Partei. Aber es war dann tatsächlich eine echte Forderung von der FDP.
Ja, das habe ich so ein bisschen beiläufig mitbekommen. Ich habe erst gedacht, die haben sich irgendwie in der Farbe vergriffen oder sowas. Ich hätte das nämlich eher der AfD zugeordnet. Aber ja, die Partei passt auch.
Also so krass blöde Forderungen kann noch nicht mal die AfD haben, glaube ich. Also von daher, also das war wirklich, also vielleicht sollten wir einfach mal dich als Hörerin oder dich als Hörer mit reinnehmen, was die FDP denn gefordert hat. Hast du es gelesen, Mailin?
Nur beiläufig, wie gesagt, mitbekommen. Zufällig habe ich euren Podcast gehört.
Du weißt also Bescheid.
Ja.
Und zwar ist die Forderung von der FDP, weniger Fußgängerzonen und Fußgängerzonen zurückbauen, weniger Fußwege und weniger Bürgersteige und weniger Radwege und Radstraßen zurückbauen.
Du hast mir letztens auch noch irgendwas von der Parkflatrate erzählt. Ist es da auch mit bei?
Das gehört auch dazu, eine Parkflatrate für alle Autofahrer in Deutschland, damit sie überall parken können.
Ja, das macht ja total Sinn. Herzlich willkommen im, keine Ahnung, 17. Jahrhundert oder so.
Na, da war das anders. Da durftest du zu Fuß überall lang. Jetzt laut FDP darfst du dann zu Fuß gar nicht mehr unterwegs sein. Und ich glaube, das ist das Krasse dabei. Die machen das ja wahrscheinlich, um irgendwie die 5%-Hürde nochmal wieder zu überspringen. Aber ich glaube, wenn du die Bevölkerung fragen würdest, was hältst du davon, wenn du nicht mehr zu Fuß gehen darfst? Da kriegst du doch keine 5% zusammen, die das gut finden.
Das glaube ich auch nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die gerade einfach vielleicht auf diesen Zug aufspringen. So, alles, was grün ist, da müssen wir gegen sein, weil das ist gerade total cool, gegen grün zu sein. Und den Grünen gibt man ja gleich den Stempel, wenn es irgendwie um Fußverkehr, um Radverkehr geht, ist es alles direkt grün.
Ja, aber ist das grüne Politik, Fußverkehr und Radverkehr zu fördern? Ist das nicht menschengerechte Politik? Also egal, das muss doch jede Partei machen.
Im Grunde genommen schon, aber das ist ja dieser Stempel, den man dem gibt. Also, und die FDP sagt jetzt wahrscheinlich einfach, ja, nee, gegen Grün ist gerade total in. Also sagen wir einfach, wir scheißen auf Fußverkehr und alles.
Also ich warte eigentlich jetzt nur noch, dass die nächsten Dinger von der FDP kommen mit einem Tempolimit auf der Autobahn. Irgendwie, du musst mindestens 160 fahren oder sowas. Also Mindestgeschwindigkeit 160 auf Autobahn oder irgendwie sowas wird dann als nächstes kommen, glaube ich.
Ja, völlig verrückt. Also gerade so Fußgängerzonen sind doch eigentlich das, was eine Innenstadt auch ausmacht.
Ja, das denke ich auch. Also lebenswerte Innenstädte sind immer mit Begegnungen, mit Fußgängern, mit Radfahrenden. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und also die streiben es auf die Spitze, glaube ich, werden wahrscheinlich noch irgendwie Sonderparkplätze für SUVs, weil die breiter sind, fordern, und die müssen dann auch noch kostenlos sein.
Kann man dagegen irgendwas machen? Also außer nicht die FDP zu wählen?
Ja, ich glaube, das ist natürlich, das ist so völlig bescheuert und weltfremd. Das ist einfach nur, das ist jetzt ein Sommerloch-Thema, und da wird kein Mensch auch nur annähernd, auch nur im geringsten ernsthaft drüber nachdenken. Ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass das irgendwo Gehör findet. Also da bin ich, da braucht man, ich glaube, da in diesem Fall braucht man nichts dagegen machen, weil das wirklich so völlig an der Realität vorbei ist, dass das nicht passieren wird.
Ja, also du sagst schon gerade Sommerloch-Thema, aber ein absolutes Sommerloch, das kann uns ja eigentlich beim Radfahren überhaupt nicht passieren, weil das ist jetzt ja gerade eigentlich unsere Hauptsaison, unsere Reisezeit, unser Nonplusultra-Thema Nummer eins, was wir jetzt gerade bedienen können, ist das Thema Radreisen. Und dabei fällt mir ein, dich mal zu fragen, oder das liegt mir schon länger nah, du bist ja so ein Radreiseprofi, jetzt gerade packst du ja, also du bist ja relativ schnell im Sachenpacken einfach alles rein und los. Kannst du dich noch an deine allererste Radreise erinnern?
Naja, schnell die Sachen packen und los, das mache ich zwar, aber manchmal vergesse ich auch Sachen, weil ich keine wirklich tolle Packliste habe. Also ich mache das dann einfach aus dem Kopf und dann kann auch schon mal was schief gehen. Also meine Empfehlung ist tatsächlich, eine Packliste zu haben. Eine Packliste richtig so als Checkliste zu haben und die dann abzuhaken und dann weiß man auch, was man dabei hat. Und ja, an meine allererste Radreise kann ich mich erinnern.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Also fangen wir mal von vorne an. Wo bist du hingefahren? Wie alt warst du? Warum und überhaupt?
Also gefahren bin ich tatsächlich auch schon von Cuxhaven aus und zwar nach Emden.
Okay, das klingt ja erstmal nach einer gut bewältigbaren Strecke, also im Flachland. Und wie alt warst du?
12.
Okay. Das ist
also
irre.
Also ich und mein Freund und wir sind dann losgefahren und wir waren 12 Jahre alt, ja, genau.
Ach, krass.
Und ich kann mich dran erinnern, also von Cuxhaven, dann sind wir, ich glaube, wir sind an der Bundesstraße lang gefahren. Dann kommst du ja irgendwann Richtung Sievern. Und da war das da eigentlich, da war der Spaß schon zu Ende eigentlich. Also wir sind früh morgens losgefahren, bestimmt 5 Uhr, 6 Uhr, sowas. Sehr, sehr früh müssen wir morgens losgefahren sein. Mitten in der Nacht, ohne Frühstück natürlich. Und in Sievern war natürlich der Hungerast da.
Das verstehe ich. Also habt ihr, das klingt jetzt so, dass ihr euch nicht so wirklich Gedanken gemacht habt und vorbereitet habt.
Nö, gar nicht.
Also einfach aufs Fahrrad gesetzt und losgefahren.
Ja, uns war klar, das war, ich keine Ahnung, ich muss nochmal nachgucken, wie weit das ist. 170, 180, vielleicht 200 Kilometer, keine Ahnung. Die wollten wir an einem Tag schaffen. Und dann ist natürlich klar, dass du morgens um 5 losfahren musst, weil muss ja lange Zeit haben. Und kein Frühstück war irgendwie nicht so ein schlauer Plan, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir dann irgendwo da bei der Wewingsburg, da standen Milchkannen an der Straße, also da waren Milchlieferanten, da haben wir einen Liter Milch geklaut.
Oh Gott, also.
Wir konnten es nicht mehr aushalten.
Ich rechne mir jetzt mal eben ganz kurz 12, jetzt bist du keine 12 mehr, ich würde mal sagen, es ist verjährt.
Also Liter Milch klauen ist, ich weiß, dass es sehr lange her ist, das ist ganz sicher verjährt. Aber wenn der oder diejenigen zuhören, ja, Entschuldigung.
Ich glaube, das lässt sich verzeihen bei der Story. Wie ging es denn weiter? Also 12 Jahre, jetzt muss ich noch mal eben kurz zurück. 12 Jahre, das ist ja schon noch auch echt jung. Also seid ihr mit euren Eltern unterwegs gewesen oder alleine?
Nee, wir waren alleine unterwegs.
Ach Wahnsinn. Also die Eltern von heute, die sagen jetzt wahrscheinlich Respekt.
Weiß ich nicht genau. Also es war völlig unproblematisch. Wir sind dann hier losgefahren. Und ja, was soll denn schon passieren? Also wir sind ja nur Radfahren. Also durch Bremerhaven durch war noch ein bisschen spannend. Also das erste Mal so in einer großen Stadt alleine. Und naja, und danach ist ja nur wieder Land.
Okay, und habt ihr das geschafft?
Nee.
Okay, jugendlicher
Leichtsinn.
Meine erste
Radtour ist dann auch schon gleich ein Fehlschlag gewesen. Also wir mussten, ich glaube, 20, 30 Kilometer vom Ziel mussten wir meinen Onkel anrufen und ihn bitten, uns abzuholen.
Ach krass. Okay, verrückt. Was wäre denn euer Plan gewesen, noch in Emden zu bleiben oder wieder zurückzufahren? Oder?
Ja, wir haben am Großen Meer ein kleines Ferienhaus gehabt, da haben wir eine ganze Woche verbracht mit Segeln und sowas und das war unser Ziel.
Oh, witzig. Naja, gut. Aber so haben wir das jetzt auch mal gehört. Thorsten Larschow kann tatsächlich 20 Kilometer vom Ziel abbrechen.
Jo. Das kann passieren. Und bei meiner zweiten Radtour ist das tatsächlich ähnliches Versagen gewesen.
Wie viel später war die?
Also nicht die zweite, sondern also eine, die auf jeden Fall deutlich später, ich muss 16 oder 17 gewesen sein. Und mit meinem Freund Axel und unseren Freundinnen damals sind wir dann tatsächlich zur Insel Röhm nach Dänemark gefahren, über Schleswig. In Schleswig habe ich Bekannte und da wohnt mein Opa oder wohnte mein Opa und da sind wir dann hingefahren.
Okay, und das war erfolgreicher?
Die erste Etappe von der Fähre bis nach Schleswig, ja. Und okay. Am nächsten Tag sollte es dann von Schleswig bis zur Insel gehen und wer die Insel Röhm kennt, der weiß, dass es da dann so einen, na, ich würde mal sagen, 5-6 Kilometer Damm zur Insel rüber gibt. Und wir hatten gute 6-7 Windstärken von vorne. Das war einfach nicht zu bewältigen.
Okay. Da hast du dich dann aber schon besser darauf vorbereitet, also so grundsätzlich, weil du ja wusstest, wie deine erste Radreise war?
Nee, ich glaube, die hatte ich gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf. Aber wir waren ein bisschen besser vorbereitet. Wir hatten schon ein, zwei Tage vorbereitet. Wir haben ja auch Zelte und alles mitgenommen. Wir haben ja dann eine Woche in Dänemark gezeltet. Also von daher mussten wir ja schon ein bisschen besser packen und mehr mitnehmen und haben auch was zu trinken und was zu essen und sind auch nicht so früh morgens losgefahren. Also War schon ein bisschen besser geplant, ja.
Jetzt hast du so viele Jahre Radreiseerfahrung, also von 12 bis heute. Was machst du noch genauso?
Wie damals? Gar nichts.
Okay.
Gar nichts. Also, weil ich kann mich dran erinnern, wir sind dann ja nach Karte gefahren, also eine Papierkarte und dann fährst du los, dann hast du dich vorher angeguckt, wo du langfahren willst und ja, in der Realität dann hast du dann, ja, stößt du auf das, was da ist. Wenn ich heute bei Komoot plan und irgendwie unsicher bin, dann nehme ich Satellitenfotos, zoom nochmal rein, wie ist die Lage vor Ort wirklich? Da kannst du ja auf der Karte alles nicht sehen, von der Darstellung. Fahrräder, ich würde mit solchen Fahrrädern heute noch nicht mal aus Spaß in der Stadt fahren. Also total verrückt.
Was waren das für Fahrräder, mit denen ihr da unterwegs wart?
Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, aber ich würde mal sagen Dreigang oder Fünfgang. Also sag's Drei- oder Fünfgang. Ja, ganz normale Fahrräder halt, was man so damals gefahren ist.
Ja, krass, da kann sich heute wirklich keiner mehr vorstellen, damit auch nur weiter als 1 Kilometer in der Stadt zu fahren. Und selbst das macht keinen Spaß.
Solche Räder gibt es ja zum Glück so gut wie gar nicht mehr. Von daher kann man da kaum noch mitfahren. Aber es war, ja, weiß ich auch nicht, wenn du nichts anderes kennst und nichts anderes hast, dann geht das. Aber wenn du weißt, was heute möglich ist und wie leicht und komfortabel vor allem die Räder heute fahren, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Und ich habe auch schon überlegt, was für Sättel da wohl drauf waren. Ich habe einen Sattel in böser Erinnerung auf jeden Fall mit Stahluntergestell und Schaumstoff da drauf. Also ich weiß gar nicht, wie man das aushalten konnte.
Ist auf jeden Fall spannend und deshalb finde ich das noch viel spannender, dass sich heute so viele Menschen Gedanken darum machen, ob sie ihre erste Radreise denn überhaupt schaffen, beziehungsweise was da alles zugehört an Planung. Wenn du jetzt so von deiner ersten oder auch der zweiten, dritten erzählst, dann hört sich das so für die heutigen Verhältnisse so leichtsinnig an. So dieses, ich fahre jetzt einfach mal los und dann gucke ich mal, ob ich ankomme und auch was ich dafür brauche, weiß ich auch eigentlich gar nicht so genau. Und heute, ich habe mit so vielen Leuten schon geredet, die gesagt haben, ja, ich würde sowas ja echt gerne mal machen, aber ich weiß gar nicht, was ich alles bedenken muss. Wie weit kann ich eigentlich fahren? Was muss ich eigentlich mitnehmen? Mit welchem Fahrrad muss ich fahren? Was muss ich mir noch kaufen? Und das finde ich eigentlich Wahnsinn, weil die Technik, was du jetzt gerade schon gesagt hast, ist ja eigentlich viel weiter fortgeschritten.
Ja, das ist natürlich auch absolut der Navität geschuldet, die man mit 12 und vielleicht auch mit 16 oder 17 noch hat. Da würde ich heute mich auch besser darauf vorbereiten, ganz sicher. Vor allen Dingen gerade bei der Streckenplanung. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, wenn du heute eine Strecke planst auf Komoot oder dir eine Tour auf Komoot ausarbeiten lässt, macht ja die künstliche Intelligenz bei Komoot so quasi von alleine, dann hast du ja auch ein Profil. Und das finde ich zum Beispiel total wichtig. Also wie viele Höhenmeter sind dazwischen? Was für Berge? Wie lang sind die Anstiege? Das kannst du auf einer Papierkarte nicht wirklich gut sehen oder nicht realisieren. Und du kriegst bei Komoot ein Bild angezeigt, wie der Berg aussieht, wie lang der ist. Und dann hast du auch schon ein Gefühl dafür, wie viel länger das dauert, wenn du die Strecke fährst, wenn du dann noch ein langes Stück bergauf fahren musst.
Ich glaube auch, dass das Gefühl auf jeden Fall ein besseres ist als zu einer Papierkarte. Aber wenn du sowas noch absolut nie gemacht hast, ich erinnere mich da an meine erste Radreise, die ich in Harz gemacht habe, da habe ich ja auch mit Komoot geplant. Und ich war erstaunt, wie viel Berg auf so einem kleinen, also auf diesem Höhenprofil sah das gar nicht viel aus. Aber ja, in echt.
Ja, man muss natürlich da auch reinlesen. Also das ist natürlich bei der Karte, also du kannst ja die Höhenprofile auch bei der Karte, kannst du auch sehen, wie viel Höhenmeter du überwindest. Aber sowohl eine Karte als auch die Profile bei Komoot und sowas muss man natürlich lesen. Und die Touren muss man auch planen. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, Touren zu planen. Also vielleicht sollten wir mal einen Workshop anbieten für Tourenplanung mit Komoot.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja.
Wenn das dein Gap ist, warum du irgendwie deine Radreise nicht ansetzt, dann schreib uns doch mal, wenn Interesse daran besteht. Vielleicht machen wir mal einfach einen Workshop zu Komoot, Komoot-Nutzung. Das können wir sehr gut online anbieten und vielleicht treffen wir uns einfach mal und wir erzählen 2, 3 Sachen, wie Komoot funktioniert.
Was sind denn jetzt so die Erfahrungen, die du mitnimmst, wenn du sagst, okay, die Tipps, die gebe ich jetzt auf jeden Fall mit, wenn es um die erste Radreiseplanung geht? Also wie lang sollte so eine Etappe maximal sein?
Also eine Radreiseetappe sehe ich so, dass das 50 Kilometer schon sein sollte, also nicht viel weniger als 50. 60 finde ich sehr gut, 70 ist charmant, 80 ist schon eine schöne Herausforderung. Alles, was über 100 geht, wird schwierig. Also ich würde grundsätzlich keine Etappenlänge mit mehr als 100 Kilometer planen. Ich weiß, dass man bei 100 Kilometer und mehr immer in Zeitdruck kommt. Das Geht gar nicht anders.
Ja, es ist auch so meine Erfahrung von meiner ersten Tour. Da habe ich mir, glaube ich, 120 und 160 rausgesucht. Das war einfach schier unmöglich. Also ich musste in den Zug steigen nach 100 Kilometern.
Ja, aber selbst wenn man das nicht macht und das schafft, ist man immer ein bisschen unter Zeitdruck. Also man muss morgens früh los, man kann keine langen Pausen machen, kann keine Besichtigung machen, man hat keine Muße für die Schönheit der Landschaft. Man ist immer ein bisschen unter Druck, dass man weiter muss. Und man kommt abends auch relativ spät an. Also klar ist 160 Kilometer überhaupt kein Thema, ist machbar. Aber das wirklich Gemütliche, das Schöne, das Genießen geht dann auf jeden Fall verloren.
Es hat auf jeden Fall nichts mehr mit Urlaub und Radreise zu tun. Es ist dann nur noch ein Radwettkampf.
Oder Radsport. Also Radsport finde ich das auch völlig okay. Ich kann mir vorstellen, 160 am Tag zu fahren. Aber das ist halt eine sehr sportliche Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal in deine Fahrradtasche gucken würde, was hast du immer dabei? Was darf auf gar keinen Fall fehlen?
Also es kommt jetzt ein bisschen auf die Länge der Radreise drauf an und wo ich schlafe. Also nehmen wir mal an, wir nächtigen im Hotel. Dann habe ich natürlich immer Einsatzklamotten dabei, den ich für die Zeit anziehe, wo ich nicht auf dem Rad sitze. Ich mag es nicht, als Radfahrer erkannt zu werden, wenn ich nicht auf dem Fahrrad sitze.
Aber davon brauchst du jetzt ja nicht so viele. Also das reicht ja meistens, gerade wenn du auf Radreise bist, dass es ein Satz frischer Klamotten ist, vielleicht ein zweiter, je nachdem, was so die Jahreszeit angeht.
Ja, also kommt ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Und das ist auch immer wieder zu bedenken, wenn ich dann im Ziel ankomme, dann ins Hotelzimmer gehe und dusche, dann ist es ja schon 17, 18, vielleicht sogar 19 Uhr. Wenn ich dann meine Zivilkleidung anziehe, dann habe ich sie ja nur 2-3 Stunden an. Und im normalen Leben ziehe ich solche Sachen 12, 14, 15 Stunden an. Das heißt, wenn ich das jeden Tag nur für so kurze Zeit anziehe und morgens vielleicht noch mal eine halbe Stunde zum Frühstück, dann komme ich ja 4-5 Tage mit der gleichen Bekleidung aus.
Und das Gute ist ja, dadurch, dass du eine Radreise machst, sehen dich die Leute meistens sowieso nicht mehrere Tage außer hintereinander.
Außer die Mitfahrer vielleicht. Also wenn man da jetzt modisch ganz große Ansprüche hat, auch an seine Mitreisenden, dann muss man vielleicht mehrere Wechsel-T-Shirts haben. Aber es ist tatsächlich so, man hat oder als Beginner hat man oft zu viele Sachen für die Nicht-Fahrerzeit mit.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe auch gehört, oder man hat es jetzt ja auch so in den letzten Radreisen vielleicht auch selber erlebt, dass man für so eine Tour, die ein Wochenende lang geht, meistens genauso viel mitnimmt wie für eine Einwochentour.
Genau, und das geht mit deutlich weniger. Und ich glaube, ein großer Punkt sind auch Schuhe. Also ich finde es super, wenn ich mir Schuhe spare. Das heißt, ich nehme die Schuhe, die ich auch zum Radfahren nehme, wenn ich die auch so anziehen kann. Das habt ihr ja schon rausgehört, ich mag es nicht als Radfahrer, dann kann ich keine Klickschuhe oder sowas, also keine typischen Fahrradschuhe. Dann muss ich einfach gute, feste Schuhe anziehen, mit denen ich auch gut Fahrrad fahren kann. Dann kann ich mit denen alles machen. Dann habe ich auch nur ein paar Schuhe dabei. Das finde ich eigentlich sehr charmant. Höchstens noch ein paar Badelatschen dazu.
Ja, und wer mit Thorsten schon mal in einer regnerischen Zeit Fahrrad gefahren ist, der weiß auch, dass er dann einfach mit Mülltüten über den Schuhen losfährt, wenn es regnet.
Da war nicht mit Regen zu rechnen. Wir hatten strahlende Sonne in meinem Handy angesagt. Nee, aber ganz im Ernst, also dann, das ist vielleicht das nächste Thema. Regenklamotten würde ich immer mitnehmen. Also es kann ja auch im Sommer mal ein Gewitter kommen oder sowas. Eine Regenbekleidung ist auf jeden Fall immer gut.
Wenn das jetzt so um Zwischenfälle geht unterwegs, wie hilfst du dir da? Also hast du immer einen kompletten Satz irgendwie mit, wo du irgendwie, keine Ahnung, Schlauch dabei hast, Werkzeug, oder sagst du, okay, ich habe jetzt mein Multitool dabei und auf alles andere hoffe ich auf eine Werkstatt?
Also eine Luftpumpe habe ich dabei und das Multitool. Also eine Luftpumpe macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich die Laufräder auch ausbauen kann. Mhm. Also das kommt jetzt ein bisschen eher sehr aufs Fahrrad drauf an und auf das technische Verständnis, was du hast. Wenn du in der Lage bist, deine Laufräder vorne und hinten auszubauen, dann macht es durchaus Sinn, eine Luftpumpe und das Werkzeug zum Ausbau der Laufräder dabei zu haben. Wenn du das sowieso nicht beherrschst, dann hilft dir weder eine Luftpumpe noch sonst irgendwas. Dann kannst du natürlich so ein Schlauchdichtmittel, Wunderzeug, da halte ich nicht viel von. Das ist so die allerletzte Lösung. Oder ein Schlauch, der geteilt ist. Den kann man natürlich auch nehmen.
Okay, das heißt, ich mache den Mantel dann quasi ab, während er noch Fahrrad steckt.
Genau, ich kann also den Reifen dann von der Felge heben, den alten Schlauch rausschneiden und den neuen, der ist dann tatsächlich geteilt, der ist dann wie so eine Wurst und den lege ich da rein. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Okay,
was? Also Schlauch habe ich dann immer dabei.
Ja.
Multitool ist dabei, Reifenheber sind dabei. Ich kann meine Laufräder hinten und vorne ausbauen. Ja, ich habe tatsächlich auch meistens noch ein Kettenglied dabei, ein Kettenlieder und alles andere ist ein bisschen auf Lücke. Man findet unterwegs dann die Lösung.
Okay, jetzt haben wir gehört, wie die Streckenlängen so am Anfang oder auch allgemein sein sollten, was du in deinem Gepäck dabei hast. Und wenn wir jetzt schon bei Gepäck sind, wie transportierst du deine Sachen dann am liebsten? Also hast du einen Rucksack dabei, Gepäcktaschen oder bist du Bikepacking-Fan?
Also wir reden ja über Radreisen und Rucksack ist für mich wirklich das Allerletzte. Also das tut mir auf dem Rücken so weh, kann ich überhaupt nicht tragen. Würde ich noch nicht mal für relativ kurze Entfernung machen. Da der Rucksack für mich ausscheidet, muss ich mir tatsächlich was anderes überlegen. Und meine favorisierte Lösung ist ein Gepäckträger mit Gepäcktaschen. Und damit das Gewicht gut ausgewogen ist, habe ich auf jeden Fall eine Fronttasche am Lenker, in die ich alles das rein tue, was schwer ist. Also Ersatzschlauch, Werkzeug, Handy, Brötchen, was weiß ich, das ist alles vorne in dieser Fronttasche drin. Dann habe ich es ein bisschen ausgeglichen. Wenn ich noch länger und noch mehr unterwegs bin, dann mache ich mir vielleicht noch Fronttaschen dran, vorne an die Gabel, damit das Gepäck noch besser ausgewogen ist. Oder das Fahrrad besser balanciert ist, sagen wir es mal so. Ja, und das war es dann eigentlich.
Ja, ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie komfortabel du unterwegs bist oder was für einen Anspruch du auch an deine Radreise hast. Also wenn du jetzt wirklich gemütlich unterwegs bist und viel Platz hast, sag ich jetzt mal, auf deinen Wegen. Ich bin ja tatsächlich auch gerne dann mal auf schmaleren Wegen unterwegs und da würden mich oder auch auf Ruppeligeren und da nervt mich tatsächlich ein Gepäckträger, also weil es halt immer klappert oder du dann gucken musst, dass du links und rechts nicht irgendwie hängen bleibst. Also ich fahre tatsächlich ja viel mit Tröte, aber das Problem bei der Tröte ist, dass du da halt zum Beispiel kein Laptop oder irgendwas mitnehmen kannst, was du vielleicht im Hotel gerne nochmal benutzen möchtest.
Ja, das ist ein Problem, finde ich, von der Tröte. Das ist der, also müssen wir vielleicht nochmal kurz beschreiben, das ist dann so ein Riesentrichter, der unter dem Sattel ist. Da passt auch eine ganze Menge rein, aber eben keine quadratisch praktisch guten Sachen, also wie ein Laptop oder sowas, passt da nicht wirklich rein. Und Schuhe sind da auch ein Problem, weil wenn du da ein paar Schuhe reinsteckst, dann ist das Ding ja schon nicht gut gefüllt, aber voll.
Ja, sagen wir, das Schuhproblem haben eigentlich nur Menschen mit großen Füßen. Also Maike zum Beispiel, die kann ihre Schuhe vorne in die Gabeltaschen packen, die passen genau rein. Bei mir sieht das Ganze anders aus. Meistens tue ich die irgendwie in so einen wasserdichten Ortliebbeutel und klemme mir die nochmal oben auf die Arschrakete oben rauf. Aber da hast du recht, das ist halt auch wieder so was Sperriges. Das ist halt dann auch wieder doof, diese Luft da rauszulassen, wenn da erstmal ein Schuh drin ist, finde ich.
Genau, wenn da ein Schuh drin ist, dann ist es mit dem Füllen der Hohlräume wirklich schwierig. Also von daher sind wir wieder beim Schuhthema. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Das macht eine ganze Menge beim Gepäck aus. Okay, also wir haben jetzt zwei Varianten. Ich fahre ganz oft mit Gepäckträger und Seitentaschen, sehr, sehr kleinen Seitentaschen zwar, und einem sehr, sehr schmalen und kleinen Gepäckträger und kann damit auch Single Trails fahren. Mailin fährt mit der Tröte oder Arschrakete, auch genannte Arschrakete, und kleinen Taschen an der Gabel, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und wenn ich ganz große Strecken mache, dann habe ich vorne so tatsächlich richtige Lowrider-Taschen dran.
Ja, wenn ich ganz große Strecken mache, dann muss ich mir was anderes überlegen.
Okay, also ihr merkt schon, es gibt viele Varianten, das Rad zu packen. Welche Variante für mich ausscheidet, ist so eine typische Doppelradtasche hinten auf einem großen Gepäckträger und oben noch ganz viel Gepäck drauf und dann damit los. Das sehe ich jetzt hier öfter, gerade im Augenblick, wenn die Urlauber, die Radreisenden hier ankommen. Ich muss nochmal dazu sagen, warum ich davon so dringend abrate. Der Schwerpunkt des Rades ist sowieso weit hinten und mit dem Gepäck noch weiter hinten. Und das Vorderrad ist relativ stark entlastet und muss dann sehr exakt gelenkt und geführt werden. Diese ganze Lenk- und Führarbeit über den ganzen Tag, über 8 oder 10 Stunden, ist sehr ermüdend und anstrengend. Und das Radfahren macht dann einfach keinen Spaß mehr. Also seht zu, dass ihr ein bisschen Gewicht aufs Vorderrad kriegt.
Ich finde das total spannend. Also du hast jetzt ja auch am Anfang noch gesagt, dass du deine erste Radreise mit einem Kumpel gemacht hast und die zweite Radreise hast du auch mit einem Kumpel gemacht. Ist denn sowas wie Radreisen auch was für Menschen, die das alleine machen wollen? Also würdest du sagen, du empfiehlst es auch, die als Einzelperson alleine das erste Mal zu machen? Oder würdest du mal sagen, mach das lieber in einer Gruppe, das ist mehr, gibt dir mehr Sicherheit?
Nee, das geht auch alleine sehr gut. Also ich habe auch schon ganz viele Sachen alleine gemacht. Da ist mir jetzt gerade im Kopf mal nach Dortmund, von Cuxhaven nach Dortmund gefahren, festgestellt, dass das Ruhrgebiet so extrem grün ist und viele schöne grüne Radwege hat. Da bin ich ganz alleine gefahren. Klar, dann kommst du irgendwo im Hotel an, musst alleine essen gehen. Ja, kann man sich auch dran gewöhnen, glaube ich, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Charmanteste. Aber dort, man hat wenigstens seine Ruhe.
Und man muss keine Kompromisse machen.
Man kann so weit fahren, wie man will. Man kann Pausen machen, wann man will. Man kann anhalten, wo man will. Also das ist schon ein Vorteil.
Also du hörst schon raus, das sind so ein paar Komponenten, ob es jetzt das Gepäck ist oder die Reiseform, die du für dich wahrscheinlich herausfinden musst, was da für dich das Richtige ist, ob du eher mit Gepäcktaschen fährst, ob du lieber in Gruppe fährst oder alleine. Das findet dich auf jeden Fall heraus in deiner ersten Radreise.
Marlene, ich habe noch eine Frage an dich.
Ach ja.
Wie machst du das denn bei den Radreisen mit der Verpflegung? Isst du Powerbars, Powerriegel, also so diese, die Radsportler haben? Nimmst du sowas mit oder was machst du?
Hatte ich auch schon mal dabei. Also meistens habe ich sowas, so ein Gel oder sowas für die alleräußersten Notfälle, wenn echt gar nichts mehr geht und ich merke, ich habe irgendwie schlecht kalkuliert, dann habe ich sowas immer im Petto oder so ein Traubenzucker oder sowas, dass du zumindest noch irgendwie bis zur nächsten Tankstelle kommst. Aber in der Regel mache ich das schon so, dass ich, wenn ich weiß, wie meine Strecke aussieht, also wenn ich jetzt weiß, ich habe nicht so wirklich viele Möglichkeiten, mich unterwegs zu verpflegen, indem ich irgendwie an einer Gaststätte ankomme, dann nehme ich mir eher gesunde Nahrung mit. Also so eine Banane oder ich schmier mir ein Brot oder Kartoffeln, die ich vorher gekocht habe oder also irgendwie normale Müsli-Riegel. Aber es gibt auch durchaus, es gab auch schon Fälle, wo ich mir dann irgendwie mal so ein Gel genehmigt habe, aber ich mag das einfach nicht.
Ich finde die Gels ja auch ziemlich widerlich. Ich habe jetzt auf der letzten Radreise ganz brav und ganz regelmäßig die Gels wirklich nach Zeiteinheit runtergeschluckt. Ich kann mir das bei einer Radreise nicht vorstellen. Ich will da vernünftig geschmiertes Brot haben oder ein bisschen Gemüse oder keine Hähnchenschenkel. Oder
ja, da sind wir halt auch wieder bei dem Anlass. Ne? Also wenn ich es jetzt sportlich sehe und wirklich da irgendwie Tempo mache, dann macht das vielleicht Sinn, sowas zu nehmen. Aber wenn es halt eine Radreise ist, die gemütlich ist, dann bin ich auch eher, ich genieße das dann halt auch. Und dann genieße ich das auch anzuhalten und mich irgendwo hinzusetzen und Essen zu bestellen und das dann zu essen. Und dann habe ich halt so ein kleines Notfallverpflegungspaket dabei.
Also ich liebe es ja, dann irgendwo beim Edeka, bei irgendeinem Kaufmannsladen anzuhalten, mir dann Käse zu kaufen, Brötchen und irgendwie saure Gurken oder Peperonis oder sowas. Dann packe ich mir das noch eben aufs Gepäck obendrauf und fahre dann weg, bis ich wieder irgendwo bin, wo es schön ist. Und dann mache ich die Pause halt an und dann esse ich das.
Ja, aber ich muss sagen, auf jeder Radreise hat sich mittlerweile auch die obligatorische Cola und das Snickers etabliert. Seitdem ich mit Maike die Radreise nach Leipzig gemacht habe und mir das mein Leben gerettet hat, ist das so ein Erinnerungsding. Also,
ich glaube, Snickers hat schon ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Snickers und Cola, der Lebensretter.
Ja, genau.
Ja, also wenn du vielleicht davon weißt, wie einem so ein Snickers und eine Cola helfen kann, da kannst du mitfühlen. Die anderen, die noch nicht in so eine Hungerast-Situation gekommen sind, wir wünschen euch das nicht, dass ihr Snickers und Cola als lebensnotwendig erachten müsst, aber das kann passieren.
Okay, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste besprochen. Also ich wüsste jetzt zumindest erstmal, wie ich starten soll. Aber apropos starten, wo fange ich denn eigentlich an, meine Radreise loszufahren? Also wo lohnt sich das hinzufahren? Welche Regionen bieten sich da an?
Also Radreise oder Radtour ist jetzt die Frage. Radreise würde ich einfach mal sagen, sollte dann schon mindestens eine Übernachtung haben, oder? Dann sagen wir mal Mikroradreise, eine Übernachtung. Und da finde ich, bietet sich das an, du fährst bei dir zu Hause los, fährst 60 oder 70 Kilometer weit weg, suchst dir ein Hotel oder eine Pension oder eine Jugendherberge oder was auch immer, wo du hinfährst und fährst dann am nächsten Tag auf einem anderen Weg zurück. Also entweder kürzer oder länger, je nachdem, wie du es magst und was für ein Tag das ist. Und das kannst du einmal durchplanen, dann bist du in deiner Region unterwegs. Und du wirst dich wundern, wenn du 40 Kilometer von zu Hause weg bist mit dem Fahrrad, wie anders schon alles ist.
Und ich finde ja trotzdem bietet einem das noch so diese gewisse Sicherheit. Ich bin noch nicht so weit weg, wenn jetzt irgendwas passiert oder ich merke, das ist doch nicht meins. Ich bin schnell wieder zu Hause.
Ja, meistens gibt es ja dann irgendwelche Auto- oder Bahnverbindungen, wo man relativ schnell den geraden Weg zurück kann. Also mach das ruhig, nicht 60 Kilometer in eine Richtung, sondern mach ruhig ein paar Schleifen rein und einen Bogen, sodass du Luftlinie gar nicht so weit wegkommst von zu Hause.
Ja, und trotzdem dieses mit der Übernachtung. Ne? Also jetzt denkt man vielleicht dann so, okay, wenn ich nur 20 Kilometer von zu Hause weg bin oder 40, kann ich auch direkt zu Hause schlafen.
Könnte man, aber die Übernachtung macht den Unterschied.
Ja, okay, also merkt ihr das? Auch eine Mikroradreise kann Erholung bieten und was ganz Neues in Erfahrung bringen. Und
bevor ich das jetzt vergesse, ich habe tatsächlich, das habe ich nicht immer gehabt, aber das habe ich mir jetzt einmal alles zusammengesucht und gepackt. Ich habe auch immer ein kleines Medipack dabei.
Das habe ich auch dabei. Und seitdem ich das dabei habe, brauche ich es nicht mehr.
Genau. Das ist der Vorteil. Packt euch das ein, dann braucht ihr es auch nicht.
Ist wie beim Regenschirm.
Vor allen Dingen mit wirklich guten Pflastern, die an den Seiten abdichten, falls ihr mal stürzt und eine Schürfwunde habt. Das kann immer mal passieren. Und das geht einfach easy weiter, wenn ihr ein gutes Pflaster habt, das es abdeckt. Blasenpflaster sind da übrigens auch noch ein guter Geheimtipp. Packt einen Satz Blasenpflaster mit ein.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Weißt du, was ich an der Party letzt am spannendsten fand? Du weißt so gar nicht, welche Party ich meine.
Also doch, wahrscheinlich auf der ich auch war. Also wir waren ja auf dem 10-jährigen Jubiläum von Irina und Nico.
Genau, das 10-jährige Dienstjubiläum, Mitarbeiter bei Rad und Tour Jubiläum von Nico und Irina. Also was fand ich so besonders?
Das weiß ich nicht.
Tatsächlich nicht?
Nee.
Hast du das mitgekriegt, dass Irina gesagt hat, ich weiß noch alle Fragen, die du mir beim Einstellungstest gestellt hast?
Ja, das fand ich sehr beeindruckend.
Genau.
10 Jahre her und noch alle Fragen wissen, das finde ich Wahnsinn.
Ja, das da habe ich auch gedacht, das ist auch krass. Und Nico hat dann gesagt, ja, und ich musste aus einer Speiche ein Herz formen.
Ja, aber ich glaube gerade, also ich meine, die beiden sind damals angefangen mit der Ausbildung. Also das heißt, sie sind direkt von der Schule in den Betrieb und da sind sie jetzt nach 10 Jahren immer noch und haben auch irgendwie immer noch Spaß an ihrem Job. Und ich glaube, wenn das gerade so dieser erste Job ist, so das erste Vorstellungsgespräch, ich glaube, das bleibt im Gedächtnis.
Ja, ist es ja offensichtlich auch, weil die wussten noch ganz genau, was ich gefragt, also für alle Fragen, die ich gestellt hatte, wussten sie noch und wussten sogar noch, was sie geantwortet haben. Ich hatte damals so Fragen gestellt, schätz mal ein, wie weit die Strecke von hier nach Otterndorf ist, von hier nach Hamburg und von hier nach München. So, und da hat Irina dann, hat sie gesagt, hat sie komplett versagt. Aber es hat ja auch der Sache keinen Abbruch getan. Ich habe sie ja trotzdem in die Ausbildung verpflichtet und die hat ihre Ausbildung super gemacht und ist jetzt hier im Verkauf tätig und ist immer da.
Viel spannender finde ich die Frage, was du dir dabei gedacht hast.
Bei den Entfernungen?
Ja.
Ja, wir haben damals auch viele Schüler so in der Vermietung gehabt und die wurden öfter mal gefragt, wie weit ist denn das nach Holtespang oder wie weit ist denn das nach Otterndorf tatsächlich? Und da ist mir aufgefallen, dass die Schüler da überhaupt gar keine, Otterndorf weiß ich nicht, 50 Kilometer oder 80 oder 10 oder so, weiß ich nicht. Also die haben überhaupt gar kein Verhältnis dafür gehabt, wie die Entfernungen in ihrem Umfeld sind oder aber auch tatsächlich, wie die Entfernungen in Deutschland sind. Also wie weit ist München von Cuxhaven entfernt, wenn man da mit dem Auto hinfährt? Also muss das ja nicht auf den Kilometer genau wissen. Ich glaube, es sind 820 oder sowas. Aber wenn man jemand gesagt hätte, 900 oder 1000, hätte ich gesagt, ja, 1000 kommt schon hin, ungefähr. Ne?
Ja.
Also so ein Gefühl dafür zu haben, dass es nicht 200 Kilometer sind und dass es nicht 1500 sind, das sollte man vielleicht schon haben.
Okay.
Das ist das, was ich eigentlich rausfinden wollte. Haben die so ein bisschen Gefühl für so Entfernung.
Und diese Fragen, die stellst du heute noch?
Nee, das machen wir heute nicht mehr tatsächlich. Ich habe aber tatsächlich dann darüber nachgedacht, gerade das waren manchmal gar nicht so blöde Fragen. Also das hat schon ein bisschen auf die Allgemeinbildung. Das waren ja keine Fragen aus der Schule, wo du sagst, wenn du besonders gut in der Schule aufgepasst hast, dann wusstest du das. Das war es nicht unbedingt.
Nenne mir 10 Bürgermeister aus Cuxhaven.
3. Die Frage war nach 3 Oberbürgermeistern in Cuxhaven. Und ich war super zufrieden, wenn sie den aktuellen nennen konnten.
Okay.
Ja, also kein typisches Schulwissen. Ja, also wir haben schön gefeiert und die haben Geschenke gekriegt. Die haben beide ein schönes Kochmesser gekriegt von Sarah Wiener. Ich glaube, da haben sie sich sehr drüber gefreut. Und wir haben noch ein bisschen geflaxt über die 10 Jahre. Und ich freue mich, wenn die noch 10 Jahre bleiben würden.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Die beiden sind auf jeden Fall gehören zu den Leuten, die das echt richtig gut durchziehen. Und vielleicht, wenn du noch anfangen möchtest, du machst die 10 Jahre bestimmt auch noch voll.
Ja, guck mal, arbeite einfach 10 Jahre bei uns, kriegst ein Kochmesser geschenkt. Nein, es gibt auch sonst viele gute Sachen, die du hier kriegen kannst und natürlich eine gute Entlohnung und eine 4-Tage-Woche und.
Aber
und
da können wir ja vielleicht nochmal kurz drüber reden. Also wenn jetzt hier jemand anfangen möchte, wir haben ja eine Stelle, die ist gerade ganz heiß ausgeschrieben.
In Telesales?
Ja.
Ja. Also wenn du gut zuhören kannst und gut reden kannst, dann bewirb dich. Keine Qualifikation, keine Voraussetzungen, also du musst sprechen können.
Ja, und jetzt denk nicht, das ist ja so Callcenter-mäßig irgendwie sowas, ne? Also wenn du jetzt denkst, du bist da im Callcenter und musst da irgendwie Versicherungen verkaufen oder sowas oder irgendwelche Umfragen machen. Nein, das ist wirklich ein entspannter Job.
Also es geht darum, tatsächlich unsere Kunden anzurufen und die erwarten unsere Anrufe und die sind in der Regel sehr freundlich und offen und wollen auch mit dir reden. Also total cooler Job. Du triffst ganz viele von unseren super netten und freundlichen Kunden am Telefon und es macht einfach total Spaß, wenn du Bock auf so einen Job hast.
Genau, also du kannst in die Shownotes gucken, da ist der Link und du brauchst noch nicht mal so eine riesenlange Bewerbung schreiben, es reicht uns einfach dein Name, deine Kontaktdaten und wir melden uns bei dir.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Die wahrscheinlich älteste Tour, die wir hier vorstellen.
Ja, ich habe mich die Tour, die ich euch heute vorstelle, die 66 Kilometer, der Tourentipp, ist ein bisschen dem geschuldet, dass es die Tour ist, die wir auch vor 40 Jahren gefahren sind. Oder ungefähr zumindest. Und da haben wir ja nach Karte navigiert und da sind nicht so die Feinheiten, die Feldwege und die wunderschönen Wege drin. Also die Strecke ist trotzdem wunderschön. Und das merkst du schon am Start, weil starten tun wir in
Cuxhaven.
Wacken.
Ach, Wacken, okay.
In Wacken geht's los. Start ist in Wacken und das Ziel ist in Schleswig. Und das bietet sich vielleicht tatsächlich auch für dich an, wenn du eine Radreise ausprobieren willst. Wacken, Schleswig, 66 Kilometer. In Schleswig findest du jede Menge Hotels zum Übernachten. Die Tour endet direkt an der Schlei. Kannst geradeaus weiterfahren ins Schloss Gottorf oder kannst rechts gucken, kannst über die Schlei gucken, siehst die Möweninsel, den Wikingturm noch weiter rechts. Also da endet die Tour. Ja, also von daher, nimm die mal unter die Räder. Wir sind damals da auch lang gefahren. Es ist manchmal ein bisschen häufiger an der Hauptstraße, als du es von unseren anderen Touren gewohnt bist. Aber auf jeden Fall wunderschöne Landschaft, wunderschöne Straßen auch und wunderschöne Orte.
Sehr schön. Klingt auf jeden Fall spannend und ich bin neugierig, wie gut das Gedächtnis von Thorsten wirklich ist.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Bei dem Rad der Episode machen wir es heute mal ganz schnell, weil wir haben das Camino schon mal vorgestellt, glaube ich.
Genau, das Camino und das Camino Pro hatten wir schon mal bei uns im Podcast.
Genau, aber wir stellen es heute euch oder dir nochmal vor, das Camino, weil es sich sehr, sehr gut eignet für Radreisen oder für eine wirklich schöne, abenteuerliche Radreise zumindest.
Genau, also es ist ein Gravelbike, ne? Also das hatten wir ja schon mal vorgestellt. Vielleicht verlinken wir auch direkt den Bike-Tipp hier nochmal vom letzten Mal. Das Besondere jetzt ist eigentlich, dass man das kaufen kann auch, ne?
Ja, dass wir jede Menge davon vorrätig haben. Du kannst einfach reinkommen, kannst dich beraten lassen. Die perfekte Größe suchen wir zusammen mit dir aus. Wir machen ja das Bodyscanning, wir messen dich und stellen dir die Sitzposition wirklich perfekt ein, sodass du dich schon für die Probefahrt draufsetzen kannst und das perfekt passende Fahrrad fährst, auch bei der Probefahrt schon. Und dann kannst du das Fahrrad einfach mitnehmen. Und es gibt für das Camino die Möglichkeit, Gepäckträger anzubauen. Du kannst mit Reisetaschen fahren, du kannst vorne Taschen fahren, du kannst auf dem Oberrohr Taschen machen, du kannst unten Taschen dran machen. Also das Camino ist ein kleiner Lastesel. Und wenn du das Rad ohne weitere Anbauteile, ohne Taschen oder sonst irgendwas fährst, also wenn das Rad quasi nackt bleibt, dann kannst du das auch als sportliches Rad fahren und ist dann auch wirklich sportlich zu fahren. Ich habe gerade gestern bei unserem Rennradtreff gesehen, dass zwei Leute mit dem Camino da waren, mit Slickreifen drauf. Die sind sogar in der Rennradgruppe mitgefahren. Also das Rad kann wirklich alles.
Ja, es ist auch einfach super sportlich und ich meine gerade mit diesem leichten Rahmen, den du da auch hast, mega.
Ja, also falls du Bock drauf hast, Camino, Camino Pro, wir haben das Lager voll, alle Räder sind da. Du brauchst nur vorbeikommen, mach den Termin aus, lass dich vermessen, lass dir das Fahrrad perfekt für dich anpassen und dann hast du dein Radabenteuerrad, dann hast du dein Sportrad, du hast sogar einen kleinen Rennradersatz, du hast ein schönes Wintersportrad, also da kann eigentlich nichts mehr passieren.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Ja, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen sportlicher, Mailin, dann hast du doch deinen ersten Triathlon schon hinter dir, oder?
Hoffe ich.
Und dann wollen wir mal ein bisschen hören, wie es war. Ich bin ganz gespannt und auf deinen Erfahrungsbericht bin ich wirklich heiß.
Ich auch.